Das ist ein Geschenk, dass wir heute einen zweiten Weihnachtsfeiertag haben. Schon die Christen drüben im anderen Teil Deutschlands sehnen sich danach, solch einen freien Tag zu haben. Und in vielen Teilen der Welt ist es Christen verwehrt, sich Zeit zu nehmen, um über das Evangelium nachzudenken. Ich freue mich, dass Sie davon Gebrauch machen, heute an diesem zweiten Christfeiertag. Ich will Sie grüßen mit dem Wort Jesu. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir singen miteinander, kommt und lasst uns Christum ehren. 29, die Verse 1 bis 3. Beten. Herr Jesus Christus, du nahmst unser Fleisch und Blut an und du bist in diese Welt gekommen, in diese Welt, die dich so oft abweist und wo wir oft auch keine Zeit und keinen Raum für dich haben. Du hast es erlitten, dass Menschen dich abgewiesen haben, so wie wir dich oft weggestoßen haben. Und du hast Schläge, Spott und Verachtung ertragen, so wie wir dich auch oft verachtet haben. Vergib uns unsere Schuld und lass uns heute erkennen, was dies bedeutet. Dein Kommen in eine feindliche Welt, die dir keinen Raum gibt und die Türe verschließt vor deinem Kommen. Herr, zeige uns, wo wir umkehren müssen, wo wir neu beginnen müssen, damit du dein Reich ausbreiten kannst, auf dieser Erde durch uns. Segne du diesen zweiten Weihnachtsfeiertag an uns allen. Rede durch dein Wort zu jedem von uns, dass es Frucht schafft, bleibende Frucht. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Du, Herr, bist nahe allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Wir freuen uns, dass wir heute so einen großen Flötenchor haben. Thank you. Unsere Schriftlesung steht Hebräer 10 von Vers 32 ab. Das war früher eine geübte Tradition unter den Christen, dass sie gerade in den Tagen der großen Freude über das Kommen Jesu der Märtyrer gedachten. Dieser zweite Christfeiertag wurde früher häufig als der Tag des Märtyrers Stephanus begangen. Und das wussten die Christen nur zu gut aus den Erfahrungen ihres eigenen Lebens, wie Menschen in dieser Welt mit allen Mitteln dem sich widersetzen, dass Jesu Reich auf dieser Erde gebaut werden kann. Und sie setzen dann den Stephanustag fort, zwei Tage später, den Tag der unschuldigen Kindlein, der ermordeten Kinder von Bethlehem, und haben das in die Weihnachtsfreude hineingenommen, damit wir realistisch sind, was es heißt, Jesus Christus kommt in diese Welt. Denkt an die früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, einen schweren Leidenskampf erduldet habt. Da seid ihr durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden. Oder hattet Anteil an den Leiden derer, denen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eures Eigentums mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr einen besseren und bleibenden Besitz habt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, denn es findet reichen Lohn. Ihr braucht aber Geduld, damit ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. Denn nur noch eine kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Wir hören noch einmal die Flöten.
Thank you.
Nun singen wir das schöne Weihnachtslied von Gerhard Terstegen, Nummer 33, die Verse 1 bis 3. Offenbarung 12, ein schwieriger Abschnitt. Wenn Sie aufschlagen können in den ausgelegten Bibeln, werden Sie mehr davon haben. Alles werden wir nicht verstehen können von diesem Abschnitt. Die Kehrseite der Geburt Jesu. Sie wissen, dass Johannes von Gott gezeigt bekam, was geschehen soll und was geschehen muss. Und es macht nichts aus, wenn wir manches nicht begreifen. Es genügt, wenn wir einiges verstehen und dadurch auch etwas Licht bekommen auf den Weg, den wir zu gehen haben, durch unsere Zeit. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Siehe, ein großer, roter Drache. Der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu fressen, sobald es geboren wäre. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben. Der sollte alle Völker mit eisernem Stab weiten. Ganz deutlich jetzt der messianische Bezug auf Jesus. Und ihr Kind wurde zu Gott und seinem Thron entrückt. Das deutet auf die Himmelfahrt. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Zufluchtsort hatte, der ihr von Gott bereitet war. Jetzt wird schon deutlich, dass mit dieser Frau nicht Maria gemeint ist, sondern ein Bild darstellt. Mit dieser Flucht in die Wüste, dort sollte sie versorgt werden, 1260 Tage lang. Und es entbrannte ein Krieg im Himmel. Michael und seine Engel nahmen den Kampf gegen den Drachen auf. Auch der Drache und seine Engel kämpften,
Doch sie konnten nicht standhalten und ihr Platz fand sich nicht mehr im Himmel. Und der große Drache, die alte Schlange, wurde hinuntergeworfen. Er heißt auch Teufel und Satan. In dem Wort Teufel klingt zuerst das Diabolus mit, das Durcheinanderbringen. Und Satan dann der Gegenspieler, in der Wortbedeutung, der alle Welt verführt, der Verführer. Er wurde auf die Erde geworfen und mit ihm wurden seine Engel dorthin geworfen. Ich will hier auch ergänzen, nach der biblischen Meinung hat der Teufel nie göttliche Autorität. Und es ist falsch, wenn Christen dem Teufel falsche Ehre zumessen. Das gibt es in vielen Religionen der Welt, dass sie teuflischen Mächten große Kraft zumessen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass auch unter gläubigen Christen der Teufel viel zu ernst genommen wird. Er ist nicht so mächtig wie Gott. Er ist aus dem Himmel gestürzt. Er ist nicht der große Gegenspieler, sondern er ist der Verkläger vor dem Thron Gottes. Und er ist auf die Erde geworfen, hat nur noch einen ganz begrenzten Aktionsradius. Und im Namen Jesu können wir ihn überwinden. Und ich hörte eine mächtige Stimme, die sprach im Himmel: Nun gehört das Heil und die Kraft und die Herrschaft unserem Gott und die Macht seinem Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist hinuntergeworfen worden, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt hat. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben nicht an ihrem Leben gehangen, sondern den Tod auf sich genommen. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen, weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinuntergekommen und hat großen Zorn, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, um in die Wüste an ihren Zufluchtsort zu fliegen. Dort wurde sie fern von der Schlange versorgt, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und die Schlange ließ aus ihrem Rachen Wasser hervorschießen wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Rachen hatte hervorschießen lassen. Da wurde der Drache zornig über die Frau und ging weg, um nun gegen ihre anderen Kinder zu kämpfen, die Gottes Gebot halten und von Jesus das Zeugnis empfangen haben. Herr, gib uns deinen Geist, damit wir erkennen, was du uns zu sagen hast. Amen. Fand dieser Tage einen bewegenden Bericht von einer Spätaussiedlerin. Manche unter uns sind ja auch solche, die sehr spät erst aussiedeln konnten in die Freiheit. Und da berichtet eine Frau, wie sie 1946 an der Kama, an diesem sibirischen Fluss, Weihnachten feierten. Sie waren dort deportiert worden, hatten ihre Hütten gebaut, so einfach, ohne jede Hilfsmittel. Und dann wohnten sie, 16 Menschen auf 18 Quadratmeter. Aus einem alten Blechfass hatten sie sich einen Ofen gebaut. Und dann kamen schließlich die Jungen darauf und sagten, wir wollen Weihnachten feiern. Die Alten wehrten ab und sagten, lass das. Das wird nur schlimmer. Aber dann haben sie es doch vorbereitet. Die Jungen haben die Wände gesäubert, die Wanzen, soweit es möglich war, beseitigt aus der Hütte, die Ritzen abgedichtet. Und dann, als sie todmüde und verfroren von der Arbeit kamen, feierten sie miteinander Weihnachten. Die Alten haben mehr geweint, als sich gefreut, als die Gedichte aufgesagt wurden. Aber dann erzählt diese Spätaussiedlerin, und das ist mir jetzt wichtig, wir haben lange nichts hören können von Gottes Wort. Ich gedenk mir's aber, dass zu jener Zeit zwei Frauen in unserer Baracke zu predigen anfingen und sich gut darauf verstanden. Sie haben Andachten gehalten, fast wie die Pfarrer. Sie haben die Schrift gekannt und viele schöne Geschichten aus der Bibel. Die eine war Baptistin, eben jene Frau K., die uns gepflegt hat, als wir alle krank waren. Die anderen waren evangelisch-lutherisch. Sie war es, die mich später getraut und meinen ältesten Sohn die Taufe gegeben hat, so wie anderen auch. Wir haben nie gefragt, wo sie das gelernt hat. Wir waren alle glücklich, dass ich so gut predigen konnte, fast wie in der Kirche. Es gab damals jeden Sonntag einen Gottesdienst in der Baracke und abends, wenn Freizeit war, auch mal eine Andacht. Angezeigt hat uns niemand, denn es waren ja nur unsere Menschen da. Und dann erzählt sie von diesem Weihnachtsabend, wie dann diese Frau K. zu uns gekommen war. Auf ihrem Weg reihum durch die Baracken, sie hat uns das Evangelium aufgesagt und mit uns gebetet. Ich denke mir, es war wie selten, wie alles ringsum gestrahlt hat. Vielleicht war es auch der Widerschein von unserem alten Blechofen, der mitten in der Baracke glühte. Aber auf den Gesichtern der Menschen war so viel Gottergebenheit und eine ganz stille Freude, dass ich sie immer noch vor mir sehe. Es war unser ärmster Christabend und in meiner Erinnerung doch der schönste. Wir denken heute an viele Christen, die irgendwo in der Welt in der Bedrängnis stehen. Und auch das gehört dazu, wenn wir selbst in der Christfreude sind. Wir erinnern uns, wie schon über der Geburt Jesu in Bethlehem Herodes seine Soldaten ausschickt, um dieses Kind zu töten. Es ist wirklich kein Raum da für Jesus in unserer Welt. Und Herodes schreckt nicht davor zurück, den Befehl auszugeben, dass alle Kinder von Bethlehem in einem gewissen Alter hingemordet würden. Das ist die Begleitung des Weihnachtsgeschehens auch in unseren Tagen. Wir haben gerade in den letzten Tagen Ihnen diese rote Liste gegeben von Inhaftierten in der Sowjetunion. Und wir haben nicht mehr darauf vermerken können, dass in Rumänien gerade in diesen Tagen der Prozess vorbereitet wird gegen 41 evangelische Christen, die keines anderen Verbrechens beschuldigt werden, als dass sie die Bibel, das Wort Gottes, weitergegeben haben. Nichts anderes. Einige von ihnen sind im härtesten Gefängnis Rumäniens und sind schwer gefoltert worden. Ich will deshalb dieses schwierige Wort aus Offenbarung 12 Ihnen ganz schlicht erklären. Gar nichts Besonderes. Weil das Wort so groß und so mächtig ist und wir gar keine großen Erläuterungen dazu dann mehr brauchen. Das Erste, dem Kommen Jesu wird widersprochen. Johannes lebte selbst in einer Zeit, wo es schon viele Märtyrer gab. Er war verbannt auf eine Insel, Patmos, zur Zwangsarbeit deportiert. Und wenn er dann auf die Christen seiner Zeit blickte, dann ist er erschrocken. Das waren ja nur ganz kleine Scharen von Christen, schwach, unansehnlich, arm. Er hat gedacht, die können doch der Verfolgung nicht standhalten. Und darum ist die Offenbarung so ein großes Trostbuch. Was er hier sieht, ein Weib, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen, auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen, das ist in der Bibel immer ein Bild für die Gemeinde der Gläubigen. Die Frau, das ist die Braut Gottes. Jesus, das Bild des Bräutigams. Nochmal in Epheser 5 wird die Liebe Jesu zur Gemeinde verglichen mit der Liebe des Bräutigams zur Braut. Genau, dieses Bild ist ja entscheidend wichtig für uns. Hier unterscheiden wir uns natürlich wesentlich von unseren katholischen Mitchristen, die wir achten und ehren, die in dieser Frau Maria, die Himmelskönigin, sehen. Das geht nachher nicht zusammen. Maria flieht nicht in die Wüste. Maria ist nicht die 1260 Tage verborgen vor dem Herrn, sondern die alttestamentliche Gemeinde, die betet, hofft und hat auf den Tag der Erlösung. Wann kommt denn endlich der Verheißene, der Messias? Und sie schreit und ruft, ach, dass du den Himmel zerrissest. Und aus diesem Schreien in Kindsnöten wird endlich der verheißene Gottessohn geboren. Das ist die Deutung dieses Bildes aus den vielen Anspielungen auch in das Alte Testament. Diese Frau, die den Messias gebären darf, die Gemeinde, aus deren Mitten Jesus, der Sohn Gottes, kommt. Und das ist sehr tröstlich zu wissen, dass diese angefochtene, schwache Gemeinde, so wie sie sich dort an der Kama versammelt hat, so wie sie heute sich irgendwo verborgen in Persien sammeln oder irgendwo im Raum des Islam oder in einem anderen Land, wo sie bedrängt werden, oder wie sich vielleicht Schüler hier in Deutschland in einer Schule versammeln dass Johannes sagt, diese schwache Gemeinde ist dieser großen Erscheinung gleich mit einer Sonne begleitet, strahlend hell, die Kronen auf ihrem Haupt und in diesen Kronen die Sterne, diese Sterne, die anderen den Weg weisen. Ja, das ist wahr, so armselig und schwach die Gemeinde in unseren Tagen auch aussehen mag. Und wir oft klagen und sagen, wie viel sind es denn noch, die dem Herrn treu bleiben? Sie ist, und das zeigt uns nur das Wort Gottes, sie ist die große Gestalt, die gerade den Weg durch die Endzeit weist, voll Licht. Und diese Gemeinde hat einen großen Gegenspieler, den Drachen. Es ist überraschend, wie naiv und dumm wir geworden sind. Wie wir meinen, es sei nur das einzige Problem, wie wir die Kirche publizistisch aufwerten könnten, wie wir sie wieder ins Licht der Öffentlichkeit bringen könnten. Die Kirche, die muss doch den Menschen bekannt gemacht werden. Das ist hauptsächlich ein Informationsproblem. Wir haben völlig vergessen, dass die Gemeinde der Glaubenden bekämpft wird vom Drachen, der nur ein Ziel hat, dieses geborene Knäblein zu verschlingen. Das ganze Erdenleben Jesu war ein Kampf wider die Versuchungen des Teufels. Das fing an mit der Wirksamkeit Jesu, wo der Versucher zu Jesus hintrat und ihn in den Bann ziehen wollte. Meinen Sie, dass Ihr Christenleben in ruhigeren Bahnen verlaufen könnte? Wundern Sie sich, dass Sie in Anfechtungen und Versuchungen hineingeführt sind? Wie viele von Ihnen seufzen und klagen, aber das ist doch natürlich, wo wir in die Fußstapfen Jesu treten. Dieser Drache hat kein anderes Ziel, als Sie von Jesus zu trennen. Vielleicht ist es ihm schon gelungen bei großen Teilen der Christenheit. Denn das ist kein Problem, wenn die Christen Zugang zur Welt finden, aber ob sie noch Christus haben, das Knäblein. Und er kämpft mit aller Verbissenheit und mit aller Schärfe und er will nur Jesus wegtrennen, Menschen losreißen von ihm. Es ist gut, dass auch hier die Offenbarung uns ganz deutlich zeigt, das Böse, das ist nicht, wie man heute in der modernen aufgeklärten Denkweise so oft meint, dass er eben nur ein Relikt der Erziehung, sondern das sind überirdische Mächte, die gegen uns kämpfen, die gegen uns antreten und die den Glauben zerstören wollen. Und die Bibel zeigt, diese Macht des Teufels hat Einfluss, hat einen begrenzten Aktionsradius. Da kann die Macht des Bösen wüten und kann zerstören. Dem Kommen Jesu wird widersprochen und das Kommen Jesu wird bekämpft. Wenn Sie Christ sein wollen und wenn Sie dem Kind in der Krippe nachfolgen wollen, dann müssen Sie wissen, dass das ein Kampf ist, der viel von Ihnen fordert. Dann werden Sie wenig Unterstützung haben in Ihrer Nähe. Sondern Sie müssen im Glauben sehr fest sein, wenn Sie da bestehen wollen. Jetzt möchte ich über die Gemeinde in der Wüste sprechen. Das ist das Zweite, was uns hier Johannes zeigt. Die Gemeinde wird in die Wüste geführt. Warum denn? Dem Drachen ist es nicht gelungen, das geborene Knäblein, sprich Jesus, den Messias Gottes, zu töten und zu vertilgen. Alle Versuchungen des Teufels sind an Jesus fehlgeschlagen und sind gescheitert. Waren umsonst. Und sogar in der Nacht der Hinrichtung Jesu hat der Teufel verloren. Und dann kam der Tag, wo Jesus entrückt wurde an den Thron Gottes mit seiner Himmelfahrt. Und jetzt kann der Drache nichts mehr tun. Das schildert hier die Offenbarung so groß, dass ich es besonders unseren Jungen deutlich sagen wollte, dass sie sein Leben lang nicht mehr vergessen können. Der Drache ist aus dem Himmel ausgestoßen. Der Teufel hat keinen Raum mehr, uns zu verklagen vor dem Thron Gottes. Das spielt ja schon bei Hiob an, dass der Teufel kommen kann und immer wieder gegen uns reden kann und uns von Gott trennen will. Es ist uns rätselhaft, warum Gott dieser Macht des Bösen so viel Raum lässt. Aber wichtig ist, jetzt ist diese Macht des Bösen gestürzt. Sie hat ihren Einfluss verloren. Nun ist das Heil und die Kraft und die Herrschaft Gottes und seinem Christus gehört sie. Jetzt steht das Reich Christi mit der Himmelfahrt. Sein ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir singen ja so fröhlich, Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Ja, aber in unserer Welt spürt man nichts davon. Ja, genau, sagt Johannes. Im Gegenteil, in dieser Welt gebärdet sich dieser Drache noch wilder als vordem. Er will die Schlacht, die schon längst entschieden ist, doch noch für sich entscheiden. Und darum versucht er mit letzter Kraft, sich auf die zu stürzen, die an dieses Kind glauben, die, die ihm nachfolgen. Er verfolgt diese Frau, von der hier steht, also die Gemeinde. Ja, warum lässt Gott diesem Teufel, diesem Diabolos, diesem Satan dennoch so viel Raum? Wir wissen es nicht. Ich kann es nicht beantworten. Sie können einmal Gott selbst fragen. Das ist sein letztes Geheimnis, dass er die Macht des Bösen nochmal ins Licht treten lässt. Jeder muss es erkennen, wie zerstörerisch diese Macht ist. Und sie kämpft gegen diese Frau, gegen diese Gemeinde, und die flüchtet sich in die Wüste und will sich dort verbergen. Dieser Satan weiß, er hat nur noch sehr wenig Zeit. Mir hat dieser Bibelabschnitt jetzt am zweiten Christfeiertag ungemein viel geholfen, wieder viel klarer zu sehen, so viele Versuchungen, mit denen wir zu ringen haben. Das sind nicht einfach Erscheinungen unseres 20. Jahrhunderts, sondern das sind listige Anfechtungen des Teufels, die uns im Glauben lähmen wollen. Und darum dringt er so hart auf uns ein. Vielleicht meinen wir oft, die Christenheit wäre so fortschrittlich geworden, und dabei hat sie nur längst vergessen, dass sie im Kampfe steht, Tag und Nacht. Und das ist das Schönste, was wir tun können, an Bruderdienst hin und her, wenn wir einander ermahnen, aufrichten, seelsorgerlich betreuen, füreinander sorgen und aufeinander Acht haben. Diese Frau wird in die Wüste geführt, wo sie entflieht und wo sie einen Zufluchtsort hat. Das ist unbegreiflich, wie Gott seine Gemeinde auch durch die größten Verfolgungen hindurchgeführt hat. Waren es schon die Verfolgungen des Römerreichs, aus denen sie gestärkt hervorging? Ich hörte neulich erst wieder von Ernst Vatter, dem Leiter der Liebenzeller Mission, dass sich jetzt, ist die Zahl sicher, die Zahl der Christen in China auch durch die Kulturrevolution und die schrecklichen Verfolgungen verdoppelt hat. Es ist das Geheimnis Gottes, dass er auch in den schlimmsten Martyrien seine Gemeinde stärken kann. Und dann sorge ich mich um die verfolgten Christen nicht so sehr wie um unsere leidenscheue und bequeme Christenheit hier im Westen in der Freiheit. Wie kann man denn dann überwinden? Wie kann man denn die Angriffe des Drachen, wie kann man denen etwas entgegensetzen? Da werden drei Dinge genannt. Durch das Blut des Lammes haben sie überwunden. Sie haben nicht überwunden durch ihre Willensentschlossenheit. Das ist ein Fehler, ein Irrtum, wenn man immer wieder meint, man muss gegen die Versuchungen des Teufels eben nur wollen. Wenn sie wollen, ihr Wille ist nicht stark genug, der wird nichts erreichen. Mit dem Willen erreichen sie gar nichts. Sie haben in diesen Tagen ja auch immer wieder gelesen, wie das bei dem Priester Dudko, diesem mutigen Bekenner, hin und her ging, wie er seine Treue zu Jesus widerrufen hat und wie er jetzt seinen Widerruf widerrufen hat. Und jetzt hat er seinen Widerruf des Widerrufs wieder widerrufen. Das ist das Erschütternde, wie die stärksten Zeugen, auf die wir stolz waren, gebrochen werden. Und ich erinnere mich, wie vor 12 Jahren wir mit unserem Missionsbund Licht im Osten überall erzählten von der standhaften Christin, dieser Maria Braun, die jahrelang Kinderkirche hielt und alle Schikanen erduldet hat. Und dann haben sie es fertiggebracht, wie die Mutter schrieb, durch Güte und Liebe im Hospital. Da kam ein Arzt und hat ihr doch nachgewiesen, wie dumm das ist, wo sie auf die jenseitige Welt schaut. Und dann hat sie ihren Glauben widerrufen. Starke Männer voller Licht können nicht bestehen. Aber durch das Blut des Lammes, Jesus Christus, für mich gestorben, Ich kann nichts anderes dem Teufel entgegenhalten. Wenn er mich immer wieder reizen will und sagen, du schaffst es doch nicht mit deinem Christenstand, du bist doch ein schwacher Kerl, du fällst doch immer wieder in deine alte Untreue zurück, dann kann ich sagen, Jesus Christus hat meine Sünde weggenommen und ich werde siegen in seinem Sieg, in seinem Kreuzessieg, für mich gestorben. Das Wort des Zeugnisses ist das andere, mit dem sie überwinden. Diese schwachen Gemeinden haben nicht mehr als das, was jene Frau K. dort in der Kama brachte, die eben das Wort Gottes weitersagt und mit ihrem Leben bekräftigt. Das ist ein Zeugnis, sie stellt sich dahinter und sagt, so ist es. Ihr könnt mit uns machen, was ihr wollt. Ich stehe dafür. Und dafür wollen wir beten, dass es auch denen in Rumänien dann in ihrem Prozess geschenkt wird. Das Wort des Zeugnisses in Liebe, Gewaltlosigkeit und Treue. Und das Dritte, das hier erwähnt wird, in der Leidensbereitschaft. Durch das Wort ihres Zeugnisses haben sie überwunden, durch das Blut des Lammes, und sie haben nicht an ihrem Leben gehangen. Das war ihnen egal, was aus ihrem Leben wird. Sie haben nicht gefeilscht um Gnade, damit sie noch ein paar Jahre zu leben haben, sondern sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sie waren bereit, für Jesus zu sterben und ihn mit ihrem Tod zu preisen. Das war das Zweite, die Gemeinde in der Wüste. Und nur noch das Letzte, das Wunder der Bewahrung. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben. Auch das ist ein altes Bild der Bibel. Getragen auf Adlersflügeln, so wie schon bei der Wüstenwanderung Gottes ihnen am Sinai gesagt hat, ich habe euch getragen auf Adlersflügeln. Noch einmal wird diese Zeit der Dürre, des Verzichts, der Entbehrung, wo die Gemeinde Jesu klein wird, noch einmal vom Herrn durchgetragen werden. Ich habe mich gefragt, wie ist denn das, wo wir uns rüsten für den Gemeindetag 1982 im Neckarstadion? Wir wollen doch noch einmal in die Weite wirken. Wir wollen es tun, aber wir wissen nicht, wie lange uns der Herr Zeit lässt. Und dann wissen wir, das Ende wird nicht die triumphierende große Gemeinde sein im Stadion, sondern die, die in die Wüste geführt wird und auf Adlersflügeln von Gott versorgt und behütet wird. Gott hat einen Platz bereit und auch die Zeit bemessen, wie lange das dauern soll. Und weil der Satan keine Möglichkeit hat, diese Gemeinde innerlich zu zerstören, in ihrem Glauben zu vernichten, verfolgt er sie von außen. Es sind alles äußere Druckmittel. Das mit dem Bild angesprochen, diese Wasserfontäne, die er dagegen schießt. Aber selbst die kann die Gemeinde nicht ersäufen. Sie wird wunderbar bewahrt. Es ist dort noch eine ganz kleine Erwähnung, dass der Drache, da er diese Frau nicht selber vernichten kann, er gegen die anderen Kinder dieser Frau kämpft. Ich weiß, dass wir bei der Auslegung der Offenbarung sehr behutsam vorgehen müssen. Ich will Ihnen aber das weitergeben, was der von Gott so erleuchtete bayerische Kirchenpräsident Betzel an dieser Stelle sagt. Er sagt, diese Frau, die dieses Kind gebärt, ist die alttestamentliche Judengemeinde. Das Volk Israel. Und hier ist eine Erwähnung daran, das hat er vor 80 Jahren ausgelegt, eine Erwähnung daran, dass die anderen Kinder, das sind die, die aus den Heiden kommen, die heidenchristlichen Gemeinden, einen großen Schlag der Verfolgung aushalten müssen, solange die judenchristliche Gemeinde verborgen ist. In der Endzeit wird die judenchristliche Gemeinde wieder herauftreten und sichtbar werden, und sie muss mit noch einmal die ganzen Lasten des Martyriums tragen. Ich will es nur erwähnen. Wer es liest, der merke darauf, wenn es heißt, die anderen Kinder der Frau. Und die halten an den Geboten und am Zeugnis. Die Gottesgebote halten und von Vers 17 am Ende und von Jesus das Zeugnis empfangen haben. Das wird das Widerstandszeichen sein in der letzten betrübten Zeit. Die wird es treffen, die an den Geboten Gottes halten, da die Gesetzlosigkeit in der Welt umher überhand nimmt und die Zeugnis weitergeben wollen von Jesus dem Christus Gottes, dem Gekreuzigten. Warum haben wir das alles nun am Christfest? Warum denken wir darüber nach? Weil uns das Wort Gottes vorbereiten will. Und dann ist dies ein mutmachendes, ein kräftigendes Wort für uns, die wir alle in Kämpfen stehen, in Anfeindungen. Und dann sagen wir, jetzt sehe ich manches in meinem Leben klarer. Ich weiß, dass ich die Schmach mit Jesus tragen muss. Ich will das gerne nehmen. Ich will auch mein Leben nicht lieben, sondern ich will nur Jesus treu bleiben und bei seinen Geboten bleiben. Es wird mir schwer, wie viele Christen in unseren Familien, in unserem nächsten Bekanntenkreis, ja, im Raum unserer Gemeinde, längst vom Herrn abgefallen sind. Nicht, weil sie Gott leugnen, nicht, weil sie nicht mehr an Gott glauben würden, sondern weil sie von den Geboten lassen und vom Zeugnis. Der Herr gebe uns Treue und Hingabe, dass wir ihn über alle Dinge lieben. Amen. Und nun singen wir vom Lied 27, die Verse 7 und 9. Herr, wir beten dich an und danken dir, dass dir alle Gewalt gehört und dass dir auch der Sieg gehört. Auch wenn wir nichts davon sehen in unserer Welt, ja, wenn um uns her die Macht des Bösen nur umso stärker wütet. Und du gibst uns doch den Durchblick, sodass wir die teuflischen Angriffe und Versuchungen nicht mehr so ernst nehmen müssen und uns nicht mehr darunter beugen müssen. Wir sind so froh, dass dein Wort uns den Durchblick schenkt. Gib du jetzt auch diesen Durchblick denen, die unter ganz besonderem atheistischem Druck sind, die um deines Namens willen verfolgt werden. Du kennst sie alle rund um diesen Erdball. Dir sind sie alle bekannt. Stärke du sie jetzt und richte sie auf, wo sie sich im Verborgenen versammeln, wo sie einsam stehen, wo sie keinen Mut mehr haben und denken, es wäre doch alles vergebens. Lass sie durchblicken auf deinen Sieg und dann gib ihnen das Wort des Zeugnisses, dass sie unerschrocken reden, ungehindert und gerade in der Anfeindung doch viele zu dir führen dürfen, dass viele gläubig werden. Wir wollen dir auch für das Beispiel danken, das wir haben in der Nachfolge vieler Menschen, die uns vorangegangen sind und die uns gezeigt haben, dass dich lieben mehr ist als alle Schätze dieser Welt. Herr, du weißt auch um die große Versuchung vieler Christen heute, auch von uns selbst, dass wir die Welt gewinnen wollen und Schaden nehmen an unserer Seele. Hilf du auch unseren jungen Menschen, dass sie klar scheiden können, was du von ihnen willst und was die Welt von ihnen will. Und dass sie die Trennungslinie zwischen deinem Reich und der Welt nicht verwischen. Gib uns
Eindeutigkeit, Mut, auch Grenzen zu ziehen, um deines Gebotes willen, auch in dieser Zeit. Und hilf uns, dass wir auch als Gemeinde bewahrt werden unter deinem Schutz, dass die Angriffe des Feindes uns nicht zerstören und zerbrechen können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann singen wir noch vom Lied 32, Vers 5. Ein Wort zu unserem Opfer. Wir würden unser Opfer heute für unsere Patenarbeit in Soweto geben. Cesar Molebazzi, der dort zwischen den Fronten steht. Auch eine dieser bedrängten Gemeinden. Den einen ist er zu pazifistisch und macht nicht mit in der Revolution. Und den anderen ist er getrennt, weil er schwarz ist. Ein Jugendpastor, der dort Bibelgruppen aufbaut, die sich der Versöhnung verschrieben haben. In Soweto. Wir werden am 25. Januar nach dem Gottesdienst einen Bericht einer Südafrikanerin haben, die uns über die Arbeit von Cesar Molebazzi Näheres erzählt, in Verbindung mit einer Missionsmatinee. Wir haben ja dort übernommen, zwei hauptamtliche schwarze Jugendarbeiter zu betreuen, die in diesem großen Ghetto der Schwarzen die Botschaft Jesu unter jungen Menschen weitertragen. Ich war ja selbst dort und es ist erschütternd, wie hier ein Hass regiert. Es haben zu mir viele Weise gesagt, es wäre ungut, durch Soweto zu fahren, denn dieser Mann, der einen Weißen bei sich im Auto hat, ist nachher für so viel Schwarze schon erledigt, weil er noch die Brücke schlagen will. Wir wollen auch an die denken, die auch immer wieder um Jesu Willen in diese Spannungen hineingeraten. Wir denken auch an die Christen in Äthiopien, von dem Generalsekretär der Kirche, Tumsa, weiß man ja seit über einem Jahr nichts mehr, er ist verschollen. Wir denken an die Christen in Persien, den anglikanischen Bischof Tafti, dem der Sohn erschossen wurde, im Hass gegen die Christen. Wir wissen es von Russland und von China und anderen Ländern, obwohl wir dankbar sind, dass in China wieder offene Türen sind. Auch in der Fürbitte wollen wir an sie denken und wissen, dass der Herr Möglichkeiten hat, ihnen beizustehen. Unsere Gottesdienste in dieser Festzeit sind alle aufgezeichnet hinten, damit Sie sich orientieren können, in dem Notizenzettel Nummer 37. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.